danke euch Musikern für diese moderne Vertonung von Psalm 1. Ich lade uns jetzt alle ein, dass wir Psalm 1 gemeinsam beten. Wir werden den gleich in der Luther-Übersetzung hier vorne haben. Genau, und ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen und diesen Psalm gemeinsam beten. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, es gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Ich habe gesagt, wir beten diesen Psalm. Ist es eigentlich ein Gebet? Ich meine, wir sagen so, Psalmen, das ist das Gebetbuch der Bibel. So hat es... Habe ich es nicht an? Doch, ist an. Müsste an sein. Jetzt nochmal? Ah, okay, super. Vielen Dank. Wir bezeichnen die Psalmen als Gebetbuch der Bibel. Aber war das jetzt ein Gebet? Ist das ein Gebet? Da wird ja Gott gar nicht angeredet. Gebet ist ein Gespräch mit Gott, das sagt man du eigentlich normalerweise. Aber hier, das ist mehr so eine Weisheitsrede. Und es ist schon einfach ganz wichtig, dass wir das verstehen. In der Bibel haben wir einen viel weiteren Begriff von Gebet, als wir den üblicherweise heute haben. Einen viel weiteren Begriff. Gebet, das ist in der Bibel alles, was ich ausspreche in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes. Das kann auch eine Erzählung sein. Es gibt in der Bibel Psalmen, da wird über 30 Verse erzählt, was Gott getan hat beim Auszug aus Ägypten, beim Exodus. Da wird erzählt, was Gott getan hat am Sinai. Das wird erzählt und das ist Gebet. Ich möchte das euch mal so vielleicht so ein kleines bisschen deutlich machen, wie ich das verstehe, dass das auch Gebet ist. Stellt euch vor, meine Frau wäre heute Morgen hier, die kann nicht hier sein, die muss heute arbeiten, aber stellt euch vor, sie würde hier in der ersten Reihe sitzen. Und jetzt rede ich zu euch und erzähle euch was über meine Frau. Dass sie unwahrscheinlich schönes Lachen hat, dass sie sehr freigebig ist und so weiter. Und ich mache meiner Frau Komplimente, aber ich rede euch an. Aber sie ist da. Macht es was mit meiner Frau? Ich glaube schon. Es ist eine ganz besondere Art von Anrede, wenn sie da ist und ich über sie erzähle, wertschätzend erzähle, aber euch als Publikum habe. Ja? Das würde sie sofort verstehen, was ich da mache. Und so ist es auch mit den Gebeten in den Psalmen. Viele von diesen Gebeten sind gar nicht direkt an Gott adressiert, aber sie werden ausgesprochen in der Gegenwart Gottes. Und auf diese Weise kann das ganze Wort Gottes zum Gebet werden. Ich kann das Wort Gottes beten. Nämlich indem ich die Worte aus der Bibel vor Gott ausspreche. Und genau darum geht es in Psalm 1. Genau darum geht es in Psalm 1. Das ist das Programm, das Psalm 1 beschreibt. Dass wir das tun sollen. Dass wir das Wort Gottes
beten sollen. Er sagt nämlich hier, der Psalmist, wohl dem, komme ich gleich noch dazu, der Lust hat, der Freude hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Was Luther da mit Sinnen übersetzt, heißt eigentlich murmeln, aussprechen, rezitieren, meditieren. Also wohl dem, der das Wort Gottes ausspricht, betet, der das immer wieder laut, halblaut, flüsternd in seinem Herzen durchbetet. Wohl dem Menschen. Was da steht, wohl dem, das heißt eigentlich herzlichen Glückwunsch. Einen herzlichen Glückwunsch. Ich beglückwünsche dich. Du Mensch, der das tut, was hier ausgesprochen wird, du bist ein zu beglückwünschender Mensch. Also, der Psalmist beglückwünscht uns, wenn wir Menschen sind, die das Wort Gottes beten. Ich möchte euch heute so ein bisschen mit hineinnehmen, warum das so ist und warum das eine unglaublich wichtige Angelegenheit ist für unser ganzes Leben, dass wir das Wort Gottes intensiv meditieren, intensiv beten und in unser Leben hineinnehmen. Mal eine Frage an euch. Was denkt ihr, wie würde die Welt aussehen, wenn jeder das tun würde, was er oder sie für richtig, für wahr und gut hält? Wenn das jeder umsetzen würde? Wenn jeder das tun würde, was er für richtig hält? Wie würde die Welt dann aussehen? Chaotisch? Ja? Ja? Ich würde sagen, die Welt würde so aussehen, wie sie heute aussieht. Die Welt würde genauso aussehen, wie sie jetzt aussieht. Denn jeder Mensch versucht eigentlich das zu tun, was er für richtig hält. Das machen die Straßenkämpfer im Gaza-Streifen. Das machen die Firmen, die in Bangladesch irgendwo Billiglohnsklaven anstellen. Das machen wir, wenn wir im Büro unsere Angestellten anschreien und sie endlich mal zusammenstauchen. Wir machen das, was wir denken, ja, das ist aber jetzt mal dran. Die Welt würde genauso aussehen, wie sie jetzt aussieht. Niemand von uns steht morgens auf und sagt, heute möchte ich mal so richtig böse sein. Möchte mal so richtig alles falsch machen, was man so falsch machen kann. Jeder von uns ist eigentlich motiviert zu sagen, hey, ich mach doch das Richtige, ich mach das, was dran ist. Seht ihr, ich rede von uns Menschen allgemein, wir sind ziemlich schlecht da drin. Von uns aus das zu tun, was richtig ist, was heilsam ist, was dem Frieden dient. Wir sind ziemlich schlecht darin, von Natur aus Gottes Willen zu tun. Und deshalb sagt Psalm 1, wir brauchen eine Orientierung. Wir brauchen eine Leitplanke. Wir brauchen Gottes Weisung für unser Leben. Wir brauchen Gottes Wort. Ohne Gottes Wort, ohne Gottes Gebot, machen wir aus der Welt das, was sie ist. Chaos. Ihr habt es selber gesagt. Krieg, Unfrieden, Unversöhntheit. Wir brauchen die Leitplanken Gottes für unser Leben. Wir brauchen Gottes Wort als absolut notwendige Orientierung. Und was Psalm 1 uns aber sagt, ist, dass wir brauchen dieses Wort nicht, damit wir es einmal lesen und sagen, okay, ja. So sollte das sein. Auf diese Weise verändert sich nämlich überhaupt nichts in unserem Leben. Es verändert sich erst dann was in unserem Leben, wenn wir diese Weisung Gottes, dieses Wort Gottes verinnerlichen. Wenn es zu einem Bestandteil unseres Denkens wird. wenn es zu einem Bestandteil unseres Fühlens wird, wenn es, ich sage es mal so, zu unserer zweiten Natur wird. Ja? Ich weiß nicht, ob man das vielleicht am besten mit dem Kochen vergleichen könnte. Also ich kann zum Beispiel sehr, sehr gut, absolut gut Spaghetti kochen. Ja? Da brauche ich kein Kochbuch dazu. Es läuft automatisch. Ja? Spaghetti machen, ich brauche nicht groß drüber nachdenken. Wasser in den Topf, Gas anstellen, bisschen Öl, bisschen Salz rein, warten bis das Wasser kocht, Spaghetti rein. Ja. Das ist meine zweite Natur. Ja? Aber wenn ich jetzt irgendwie so was ganz Ausgefallenes kochen wollte, so was, wo man auf dem Teller suchen muss, damit man es findet, dann bräuchte ich mindestens eine Stunde lang, müsste ich da studieren, was heißt das jetzt und was muss ich da jetzt zuerst machen und was heißt flambieren und so weiter. Ich müsste erst ein Studium, ich bräuchte wahrscheinlich Wikipedia und alles Mögliche dazu, um da klarzukommen. Und versteht ihr, so ist das mit dem Wort Gottes auch. Das Wort Gottes verändert uns erst dann, wenn wir nicht sozusagen dann, wenn es sowieso schon am Brennen ist, nachgucken müssen. Oh, was sagt jetzt die Bibel eigentlich über Ehe? Oh, ja, schon zu spät. Sondern wenn ich das jahrelang verinnerlicht habe, wenn das in meinem Herzen wohnt und Psalm 1 ist so eine Art Überschrift über den ganzen Psalter. Also Psalm 1 ist nicht nur Psalm 1, das auch, aber die Kapitelnummerierung gab es ja damals noch gar nicht, sondern Psalm 1 ist vor allem eine Überschrift über alle 149 Psalmen, die danach noch kommen. Und der Psalmbeter will uns sagen, hey Leute, wenn ihr diese 150 Psalmen, wenn ihr das betet, wenn ihr das immer wieder murmelt und verinnerlicht, dann passiert was mit euch. Dann verändert euch das. Wir schauen uns das gleich an, wie das uns verändert. Aber ich denke, das haben wir verstanden. Diese Weisung Gottes, die muss in uns wohnen. Die muss in uns Wurzeln schlagen. Das geht nicht, indem wir einfach mal 5 Minuten in der Woche, 10 Minuten, auch nicht nur eine Stunde, Sonntagmorgens kriegen wir mal so die Dröhnung und dann ist wieder gut. Das muss zu unserem Lebensstil werden. Und genau an dieser Stelle, beim Umgang mit dem Wort Gottes, wird etwas von unserem Herz offenbar. Das möchte ich euch jetzt erklären, wie ich das meine. Und zwar möchte ich euch ein Zitat von Martin Luther vorlesen, was Martin Luther über das Meditieren sagt. Er sagt, über dem Gesetz des Herrn meditieren kann nur der, dessen Wille zuvor darin fest geworden ist. Denn nur, was wir wollen und lieben, das käuen wir fleißig und innerlich wieder. Was wir aber hassen und geringschätzen, darüber gehen wir leicht hinweg. Die Liebe lehrt das Meditieren von selbst. Habt ihr das verstanden, was da steht? Wenn wir das verstanden haben, dann ist es echt, echt eine Granate in unserem Handgepäck. Weil wisst ihr, meditieren tun wir alle jeden Tag. Jeder von uns meditiert täglich, stundenlang. Das ist kein Witz. Wir meditieren täglich, stundenlang, nämlich indem wir über das nachdenken, was uns wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr, wie es euch damit geht. Also wenn ich zum Beispiel eine neue CD habe, irgendwie eine tolle Aufnahme. Was mache ich mit der? Ich meditiere die. Ich schaue mir die an. Ich hole das Booklet raus und lese mir durch, wie die CD entstanden ist, wer da spielt, welches Orchester, welcher Dirigent. Ich gucke, wann die produziert worden ist. Ich vergleiche diese Aufnahme mit anderen Aufnahmen, die ich schon habe. Ich höre mir die an. Ich höre sie mir nochmal an. Ich höre sie mir nochmal an. Hey, ich habe Lust, die nochmal anzuhören. Morgen früh, hey, ich höre sie mir an. Das ist Meditation. Wenn ich früher ein paar neue Turnschuhe gekriegt habe, hey, die habe ich meditiert. Wisst ihr, wie das geht? Oh, das Leder. Oh, die riechen so gut. Die Schuhe. Habt ihr schon mal neue Lederschuhe? Oh, die, oh. Und die sehen so toll aus. 3 Streifen an der Seite. Ich hatte noch nie so tolle Sportschuhe. Wisst ihr, allein vom Anschauen bin ich 3/10 schneller im 100-Meter-Lauf. Ja, so habe ich mich gefühlt. Das ist Meditation. Und jeder von uns meditiert täglich. Wir meditieren unseren Computer. Wir meditieren unsere Autozeitschrift. Wir meditieren unser Kochbuch meinetwegen. Unsere neue Frisur, die wir in 3 Wochen machen lassen möchten, oder egal was. Martin Luther sagt, das, was wir lieben, das meditieren wir automatisch. Und jetzt frage ich dich, und das ist die Handgranate, von der ich gesprochen habe. Wenn es mir reicht, einmal in der Woche im Gottesdienst mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, was sagt das über meine Einstellung dem Wort Gottes gegenüber? Wenn uns es reicht, morgens 3 Minuten, bevor ich aus dem Haus gehe, mal schnell die Losungen durchzuschauen, ob da heute ein Orakel für mich drin ist, was sagt das über meine Einstellung dem Wort Gottes gegenüber? Das ist das, was ich gemeint habe. Psalm 1 offenbart etwas in unserem Herzen. Nämlich, will ich das überhaupt? Mache ich das mit Entschiedenheit? Ist das eine feste Absicht in meinem Herzen? Und das werde ich tun, das will ich. Ich will Gottes Wort verinnerlichen. Ich möchte das in mich aufnehmen, ich möchte das in mich aufsaugen. Ich will meine Gedanken damit füllen. Ich möchte mich ernähren mit Gottes Weisung, mit Gottes Zusagen. Wenn das unsere Absicht ist, dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Und die wird hier auch beschrieben im Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, herzlichen Glückwunsch, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich muss mich jeden Tag entscheiden, was lasse ich über meine Gedanken herrschen und was nicht. Wem gebe ich Raum in meinem Denken und was lasse ich lieber draußen? Und Psalm 1 sagt hier, hey, du musst eine klare Entscheidung treffen. Du kannst nicht alles in dein Leben reinlassen. Wenn du alles aufnimmst, wenn du für alles offen bist, wenn du dich fütterst mit dem Denken, mit dem Schema, mit dem Mainstream dieser Welt, dann brauchst du dich nicht wundern, dass das deine Gedanken beherrscht, dass das dich formt. Dass das was mit deinem Leben macht. Du musst dich entscheiden. Liebe zum Wort Gottes, Psalm 1, heißt immer auch, hey, bestimmte Dinge, die möchte ich nicht meditieren. Die möchte ich nicht in mein Leben lassen. Ja? Und dieser Rat der Gottlosen und den Weg der Sünder und so weiter, das hört sich für uns jetzt vielleicht so komisch oder so abstrakt oder übertrieben an, aber in der damaligen Zeit war das Facebook. Also ich sage jetzt nichts gegen Facebook, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Facebook kann toll, funktional, alles gut sein. Ich meine nur, das war ein sozialer Dreh- und Angelpunkt. Das war dort, wo das Leben sich abgespielt hat. Das war so die Klatschecke des Dorfes. Das war der Treffpunkt, wo man sich ausgetauscht hat und mitgeteilt und was und so weiter. Ich will das nur deshalb sagen, dass uns das nicht, ja, ich Weg der Sünder, nee, da bin ich eigentlich nie. Wo ist denn der eigentlich in Böblingen, der Weg der Sünder? Kenne ich gar nicht, im Straßenverzeichnis Navi noch nie eingegeben, der Weg der Sünder. Ich will das nur ein bisschen griffig machen. Also jetzt nicht, ich bin kein Verdammer von irgendwelchen modernen Medien. Ich will nur sagen, aber auch das kann ein Medium sein, mit dem wir uns füttern und das uns zumüllt und zuspammt mit allem möglichen Zeug, das nicht für unser Herz bestimmt ist. So, also, wir müssen eine Entscheidung treffen. Es geht um unser Herz. Es geht darum, was uns formt. Was passiert denn eigentlich mit dem Menschen, der so lebt? Was passiert denn eigentlich mit dem Menschen, der das beherzigt, was Psalm 1 sagt? Das geht weiter in Vers 3. Und da haben wir ein tolles Bild dazu. Können wir das versuchen, mal anzubeamen? Ja, vielen Dank. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Also so wird es vermutlich in Israel nicht ausgesehen haben, so üppig grün. In Israel sind Bäume selten. Da gibt es viel Sträucher, viel Gestrüpp, viel Dornen, viel Gebüsch, ja, wenig Bäume. Ein Baum, der wirklich ausladende Äste und grüne Blätter hat, das ist was ganz Besonderes in Israel. Das ist ein Zufluchtsort. Da kommen die Vögel. Da kommen die Tiere. In Israel ist es richtig, richtig heiß. Und hast du schon mal versucht, unter einem Dornenbusch Schatten zu kriegen? Wie tief kriechst du eigentlich runter unter so einem Dornenbusch, um Schatten zu kriegen? Nicht so arg tief, ja? Schmerzhafter Schatten. Aber unter einem Baum, hey, da kommen Tiere, da kommen Menschen, da ruht man aus, da fühlt man sich wohl. Das ist ein Baum, der grüne Blätter hat, was ganz Besonderes im Orient. Und Psalm 1 sagt nun, wer sich vom Wort Gottes ernährt, wer das Wort Gottes meditiert, der ist so ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Darf ich mal fragen, stellt euch so einen Baum vor, oder der hier da steht, oder so einen großen Baum mitten so in der Wüste oder in der Halbwüste, ist ja so Halbwüste. Frage, wie lange ist so ein Baum gewässert worden, bis er so groß und so ausladend und so stabil geworden ist, wie er da steht? Jahrelang, jahrzehntelang. Ja, versteht ihr? Einen Baum, den musst du jahrelang wässern. Jahrzehntelang. Bis er so stark ist. Das reicht nicht mal für einen Schluck Wasser. Ja, einmal im Sommer bin ich bei WDL auf der Freizeit. Cool, finde ich klasse. Das reicht nie und nimmer, damit ein Baum aus dir wird. Ja, wir müssen jahrelang trinken vom Wort Gottes, damit wir so ein Baum werden. Und jetzt finde ich das noch interessant, was über diesen Baum noch gesagt wird. Das heißt, dieser Baum bringt Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Über diesen Baum wird nicht gesagt, dass er nicht in der Hitze steht. Über diesen Baum wird nicht gesagt, dass er selber im Schatten steht. Er ist der Schattenspender, aber er steht in der Hitze, in der Gluthitze des Tages. Dieser Baum ist Wind und Wetter ausgesetzt. Wenn es da heißt, und seine Blätter verwelken nicht, dann ist es eine Andeutung von Schwierigkeiten. Da ist Hitze. Da ist eine gefährliche Situation. Und dieser Gefahr des Austrocknens, dieser Gefahr des Verdorrens, trotzt dieser Baum, durch die Bäche, die ihn speisen. Ich will das mal auf unser Leben übertragen. Wisst ihr was? Wir alle haben Zeiten und werden Zeiten haben, wo die Gluthitze des Lebens uns verdorren möchte. Keinem von uns bleibt das erspart. Niemand. Psalm 1 beschreibt nicht einen easygoing Lifestyle. Ja, das ist alles so easy, alles so locker, alles so chilly hier. Chilling, ja. Chilly ist was anderes. Sondern Psalm 1 spricht von Menschen in der Anfechtung des Lebens. Psalm 1 spricht von Menschen, die wissen, was es heißt, von der Gefahr des Verdorrens bedroht zu sein. Psalm 1 spricht von Menschen, die schwierige Lebensphasen zu durchstehen haben. Und Psalm 1 verspricht uns, gerade in diesen Zeiten wird es sich offenbaren, ob du vom Wort Gottes getränkt bist. Gerade in diesen Zeiten, gerade dann, wenn es heiß ist, gerade dann, wenn es drunter und drüber geht in deinem Leben, gerade dann wird sich das Wort Gottes, das du verinnerlichst, das du über Jahre hin meditierst, gerade dann wird sich das als lebensrettend auswirken in deinem Leben. Ich möchte uns Mut machen. Es ist jetzt Urlaubszeit. Die einen gehen vielleicht früher, die anderen später, andere machen vielleicht Urlaub zu Hause, das spielt keine Rolle. Aber das ist doch eine Chance. Eine Chance wieder für uns, uns neu dem Wort Gottes zuzuwenden. Und eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, ja, das will ich. Ich will gewappnet sein für die Krisenzeiten meines Lebens. Ich will ein Baum sein, gepflanzt an Wasserbächen. Ein Baum, der sogar anderen Menschen zum Segen wird. Wo andere Menschen Rast und Schutz und Schatten finden in der Hitze des Tages. Leute, das passiert nicht automatisch. Das ist so ein Wunschspiel, das wollen wir alle gern sein. Das passiert nicht automatisch. Niemand von uns wird ein Baum, der hier beschrieben wird, einfach so aus Zufall. Hey, vergesst es bitte. Das kostet etwas. Das kostet wirklich, aber es lohnt sich. Das ist die Mühe wert. Das Wort Gottes kann und wird uns verändern, wenn wir es uns einverleiben, wenn wir es essen, wenn wir uns vom Wort Gottes ernähren. Und jetzt bin ich auch schon beim Abendmahl. Das Abendmahl ist eine ganz besondere Form des Wortes Gottes. Martin Luther hat mal gesagt, das Abendmahl ist Wort Gottes zum Essen. Das Abendmahl ist Wort Gottes zum Essen. Was sagt uns denn das Abendmahl? Was für eine Botschaft gibt uns Gott heute Morgen zum Essen? Essen heißt ja nichts anderes als verinnerlichen. Essen heißt ja nicht das, nichts weiter als das, was ich da in den Mund reinnehme. Das wird mir zur Kraft. Davon lebe ich. Das sind meine Kalorien. Was sagt uns denn das Abendmahl heute Morgen? Das Abendmahl sagt mir und dir ganz neu, du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott so sehr geliebt, dass er seinen einzig geborenen, einzig geliebten Sohn, Jesus Christus, für dich dahin gab. Als Opfer, als Rettung von unserer Sünde. So sehr bist du von Gott geliebt. Es gibt Vergebung für die schlimmsten Sünden, so wie Albert Frey das in einem Lied singt. Es gibt Vergebung für deine Sünden, für meine Sünden. Das ist das, was das Abendmahl uns sagt. Das Abendmahl sagt mir weiter, hey Christoph, du darfst Vergebung weitergeben, Vergebung, die du empfängst, weitergeben an andere Menschen. Du darfst selber schenken, du darfst ein Baum sein, der Schatten spendet. Du darfst andere einladen in die versöhnende Gemeinschaft mit Gott. Was sagt uns das Abendmahl noch? Das Abendmahl sagt uns noch, hey Leute, so sicher wie wir das jetzt essen und trinken, so sicher wird Jesus wiederkommen und mit uns dann wirklich Mahlgemeinschaft halten. Haltet durch, haltet aus in der Hitze eures Lebens, es lohnt sich. All das sagt uns das Abendmahl. Und ihr, du und ich sind heute Morgen eingeladen, das wieder neu zu essen, zu verinnerlichen, zu sagen, ja, das glaube ich, das will ich, darauf stelle ich mich, das ist mein Lebensgrund und Fundament. Du kannst das Abendmahl nicht nehmen, ohne innerlich einzustimmen in das, was das Abendmahl dir sagt. Ja, Abendmahl essen heißt das Bejahen, was es mir sagt. Ich sage ja, ich stimme zu, ich nehme das für mich an. Und deshalb ist heute Morgen einfach die Einladung da, für jeden Einzelnen von uns das zu glauben und anzunehmen. Es gibt sicherlich, die meisten von uns haben das schon oft bejaht in ihrem Leben. Du darfst es heute neu annehmen, neu bejahen, neu für dich annehmen, neu das Wort Gottes essen. Aber vielleicht ist auch der eine oder andere da, der das ganz zum ersten Mal sagt, hey, und genau das will ich. Genau dazu sage ich ja, das glaube ich. Dem vertraue ich. Bist du herzlich eingeladen, das im Gebet Gott so zu sagen, ja, ich glaube dir, ich vertraue dir. Ich nehme dieses Geschenk von Jesus, ich nehme diese Vergebung an. Aber es geht gar nicht, Entschuldigung, es geht gar nicht, das Abendmahl einfach so zu essen und die Botschaft in den Wind zu schlagen. Das geht nicht. Das ist einfach ein Selbstwiderspruch. Ja? Versteht ihr mich richtig? Es geht nicht darum, dass ich euch irgendwas verbiete. Das ist doch Quatsch. Es geht darum, dass du kapierst, was du tust. Und dass du einfach konsequent bist. Und wenn du das nicht glaubst und wenn Jesus nicht dein Lebensfundament und dein Retter ist, dann okay. Dann lass aber auch das Abendmahl sein. Ja? Okay. Die Einladung steht, das zu essen, das zu verinnerlichen, das anzunehmen im Glauben. Wir müssen kurz einen Moment still werden, beten und dann wird Ralf uns erklären, wie das dann ganz praktisch aussieht. Lieber himmlischer Vater, dein gutes Wort, wie sehr verachten wir das oft in unserem Alltag. Wie sehr missbrauchen wir oft dein Wort als so eine Art Telefonbuch, wo wir mal kurz was nachschlagen und es dann wieder zur Seite legen. Und wie sehr schaden wir uns selber, indem wir uns zumüllen und zustopfen mit allem Möglichen, was unser Herz formt, was unser Leben prägt, was nicht aus deiner Quelle kommt. Wir danken dir für dein gutes Wort, für die Weisung, für die Orientierung, für den Kompass deines Wortes, der uns zum ewigen Leben führt. Und wir wollen Menschen sein und werden, die dein Wort meditieren, die das in unser Leben aufnehmen, die uns davon ernähren, dass unsere Nahrung, unsere Kraft, unsere Hilfe sein lässt im Alltag. Wir bitten dich, mach uns zu Menschen, die so sind wie so ein Baum. Lass uns Menschen werden, die gerade in den Krisenzeiten, in den Anfechtungen des Lebens ernährt werden von deinen unterirdischen, von deinen verborgenen Kräften. Lass uns Menschen werden, die Zuflucht sind für andere, Schatten spenden. Verändere du uns durch dein Wort, durch die Gemeinschaft mit dir. Und danke, dass du uns jetzt das Abendmahl schenkst, als ein Wort Gottes, ein Versprechen, dass wir essen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir das wirklich verinnerlichen und wirklich im Glauben mit dankbarem Herzen empfangen. Amen.